Ungeschminkt, der Podcast für ästhetische Chirurgie der DGEPC.
So, guten Tag. Ich begrüße alle herzlich zum Podcast Ungeschminkt, vierte Folge der DGEPC, Gesichtschirurgie, Trends, Techniken und Verantwortung. Meine Gesprächspartner heute sind Dr. Wolfgang Funk aus Berlin und der Dr. Payman Bamdat, nein, andersrum, Dr. Wolfgang Funk aus München, Entschuldigung, und natürlich der Payman Bamdat aus Berlin. Ich freue mich, dass ihr beide heute meine Gesprächspartner seid und ich dieses Gespräch moderieren darf. Ein spannendes Thema, Facelift. Da würde ich euch zunächst mal bitten, dass ihr euch selber mal kurz vorstellt, wer ihr seid, was ihr macht, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, ja, die Facelift-Chirurgie als eure Tätigkeit, als euren Tätigkeitsschwerpunkt zu wählen. Ich würde gerne den Payman bitten, damit einmal anzufangen.
Ja, vielen Dank, Olaf, für die Vorstellung. Wolfgang, ich freue mich sehr darauf, mit dir darüber zu sprechen. Du als erfahrener Hase und ich bin mit meinen 51 Jahren vielleicht nicht so lange im Geschäft wie du. Also meine Karriere hat angefangen, ehrlich gesagt, ich habe Zahnmedizin und Humanmedizinweichen zusammen studiert bis zum Physikum. Da hatte ich im zweiten Semester, um das abzukürzen, eine Vorlesung über Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Und da hat uns der damalige Professor Hoffmeister so spannende Sachen im Gesicht erzählt und Rekonstruktionsmaßnahmen. Und da war ich mir sicher, dass ich in diese Richtung will. Dann habe ich die MKG-Schiene verlassen und habe dann letztendlich die plastische Chirurgie verfolgt und wollte immer das Gesichtsthema verfolgen. Und meine Wege haben sich dann über Fachklinik Hornheide, die ja eigentlich relativ bekannt war für Weichteilchirurgie, besonders auch viel im Gesicht, begleitet. Und dann habe ich meinen Austausch in die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie dort gemacht bei Professor Schwipper damals noch und Klein. Und ich bin diesem Thema aus Interesse, diese Kleinchirurgie, diese Wiederherstellung immer treu geblieben. Das war immer meine Passion. Und als ich mich niedergelassen habe, wusste ich, dass das meine Zukunft ist, nicht verlassen, obwohl es ein schwieriges Geschäft ist. Aber der Linie bin ich treu geblieben und ich bin sehr froh darüber, dass ich dabei geblieben bin. Ich finde nämlich, dass die Zukunft unserer Fachrichtung, wir sind eine so große Fachrichtung, in der Subspezialisierung liegt. Wir werden nicht alles top beherrschen können, alles auf höchstem Niveau anbieten können. Und ich bin ein großer Verfechter der Subspezialisierung, so wie sich die Nasenchirurgen letztendlich auf die Nase konzentriert haben und tagtäglich ihre Nasenchirurgie anbieten, sind deutlich erfahrener auf dieser Schiene als ein Allrounder, der mal eine Brust macht und eine Nase macht. So begabt bin ich zumindest nicht. Und deshalb denke ich, dass ich mit meiner Subspezialisierung vielleicht meinen Patienten mehr dienen kann.
Danke, Payman. Wolfgang, würdest du bitte erläutern, was dich dahin geführt hat?
Also ich hatte eigentlich so eine wilde Mutter, die halt auch schon in diesen jungen Jahren oder in der damaligen Zeit sich auch schon mal hat einen Facelift machen lassen. Und so wurde ich quasi schon als kleines Kind mehr oder weniger so in diese Struktur mehr oder weniger hineingeboren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mit 12 Jahren so einen Artikel gelesen im Stern über Ivo Pitanghi, und wo der dargestellt wurde, was er alles gemacht hat. Und allein die Grundsätzlichkeit, wie schön das alles und wie wichtig diese plastische Chirurgie da dargestellt wurde, hat mich fasziniert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, warum jetzt gerade genau das Gesicht? Das Gesicht ist einfach der Ausdrucksgeber. Mit dem reden wir, mit dem sprechen wir, mit dem kommunizieren wir. Das ist so eine interessante Struktur mit so vielen schönen ästhetischen Einheiten, dass ich mir das schon sehr früh als Ziel ausgewählt habe. Ich habe ja Medizin und Zahnmedizin voll studiert. Ich habe danach den Facharzt, erstmal war ich noch in der Allgemeinchirurgie, dann habe ich Mundkiefer- und Gesichtschirurgie gemacht und danach dann die plastische Chirurgie noch draufgesetzt. Und somit habe ich so ein ganzes Package geschnürt, gerade noch mit wirklich diesen sehr guten Lehrern, auch Ivo Pitanghi aus Brasilien, den kennt man ja, der auch sehr viele Facelift schon in der damaligen Zeit gemacht hat. Und somit hat sich durch die Knochenchirurgie, die ich da in der Mundkiefer- und Gesichtschirurgie gelernt habe, in der Kombination mit dem ganzen Weichteilblock, für mich eigentlich das Gesicht so als entscheidender Faktor in der Ästhetik dargestellt. Und was gerade vorhin John Payman sehr schön gesagt hat, die Spezialisierung wird in Zukunft einfach da sein, weil jeder Körper ist wichtig und es sollen einfach nur die besten Hände sollen diese Struktur behandeln, die sie auch wirklich beherrschen.
Wunderbar, vielen, vielen Dank. Also jetzt haben wir ja von euch beiden gehört, dass ihr auch eigentlich Mundkiefer-Gesichtschirurgisch ausgebildet und geprägt worden seid. Und da liegt es natürlich nahe, dass man sich ums Gesicht kümmert. Ist ja logisch. Und jetzt ist es ja so, das wissen jetzt unsere Zuhörer nicht, ihr habt ja beide in dem Spektrum, was man operativ anbieten kann, geht ihr ja so ein bisschen unterschiedliche Wege. Das ist zwar ähnlich, aber es ist nicht das Gleiche. Da will ich nachher noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Wenn Leute heute in die Praxis zu dir kommen, Wolfgang, und die sagen, ich möchte gerne mein Gesicht verjüngen, dann haben ja viele wahrscheinlich am Anfang doch so ein bisschen Ressentiments gegenüber einem Facelift. Wie gehst du damit um, wenn die Leute dann sagen, ah, ich möchte besser aussehen, aber ich möchte eigentlich nicht viel machen? Das ist ja heute so immer noch ein bisschen rasier mit den Pelz, aber mach mich nicht nass. Facelift ist mit Ängsten besetzt bei vielen Patienten, die meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr begründet sind. Wie stellst du das dar?
Erstmal gehe ich mit dem Patienten vor einen Spiegel und dann soll er mir wirklich erklären, was seine Problemzonen sind. Und die werden dann ganz differenziert gesehen. Manchmal ist es auch wirklich nur eine minimalinvasive Maßnahme, die man eventuell machen kann. Aber im Endeffekt, je nach Alter des Patienten, je nach Qualität der Haut des Patienten, je nach Anatomie des Patienten und natürlich auch das ganze Wunschpaket, was er so mitbringt, das wird dann entsprechend gewürdigt. Und wenn die Zielvorstellung, und das frage ich auch, inwieweit wollen Sie denn in Ihr Gesicht jetzt eingreifen? Und dann kommt sehr oft, ja, ich möchte gern ein identitätserhaltendes, jugendliches Erscheinungsbild haben. Und da sind wir dann sehr oft dann schon in der Facelift-Chirurgie und dann erkläre ich dann halt über die Strukturen, die wir da beherrschen können. Und mittlerweile können wir ja wirklich vom Hals bis über das Kinn, bis über das Mittelgesicht die ganzen Strukturen sehr schön beherrschen, auch die ganzen Übergänge vom Mittelgesicht zum Auge. Und auch der ganze Stirnbereich wird ja sehr schön adressiert mit sehr teilweise unauffälligen chirurgischen Maßnahmen, die dann die Identität erhalten können. Und somit gehe ich dann auch mit jedem Patienten extrem individualisiert um. Das heißt, von der Anfrage der minimalinvasiven Sachen, Maßnahmen zu der chirurgischen Maßnahme, alles wird besprochen. Und im Endeffekt kommt man dann zu einer Lösung.
Payman, wie ist das bei dir? Ich weiß, dass du Fillern so ein bisschen zurückhaltend gegenüberstehst, weil Filler haben ja eben in den letzten Jahrzehnten doch einen recht großen Raum eingenommen bei den minimalinvasiven Verbesserungen im Gesicht. Wie gehst du da mit Patienten um?
Ich glaube, wir merken alle, ob wir jetzt auf Gesicht spezialisiert sind oder nicht, dass die Zeiten sich ein bisschen im Gesicht geändert haben. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind natürlich viele Patienten merken, dass nicht chirurgische Maßnahmen nicht immer zu ihrem Wunsch führen. Also die Enttäuschung ist inzwischen weit verbreitet. Hinzu kommt, dass dieser Begriff Deep Plane Facelift von den Amerikanern extrem, besonders von Andrew Jacone, extrem vermarktet wurde. Und der Beitrag der Social Media Kanäle, ob jetzt fake oder nicht fake, darf nicht unterschätzt werden. Das heißt, die Kombination aus Sättigung oder Unzufriedenheit über non-invasive Maßnahmen mit dem Ziel, ein Facelift zu ersetzen, aber dann enttäuscht zu werden, dass das Ergebnis nicht erzielt worden ist, in Kombination mit Vorher-Nachher-Bildern auf Social-Media-Kanälen hat vieles bewegt in der Facelift-Chirurgie. Und diese Steigung merken wir alle in unseren Praxen. Die Nachfrage ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Ich stehe Fillern kritisch gegenüber. Ich habe jahrelang selber Filler benutzt, aber ich spritze es nicht mehr und das seit einigen Jahren, weil ich finde, die große Indikation, wie sie gestellt wird in der Fillerinjektion, gibt es nicht. Wir können nicht füllen, um zu straffen. Und wenn wir diesen Gedanken einfach wirklich ernst nehmen und dem Patienten sagen, wir können nicht eine zu lange Hose durch Volumenzunahme, also durch Zunehmen des Gewichtes zum Kürzen bringen, sondern sie müssen zum Schneidern, also weder bügeln, also Hitze, Geräte, noch zunehmen wird die Hose kürzer erscheinen lassen, dann verstehen die das so ein bisschen. Eine zu lange Hose muss gekürzt werden und ein lang gewordenes Gesicht muss auch geliftet oder repositioniert werden. Das ist die Kürzung im Gesicht. Also das sind alles so Kombinationen, das sind alles Sachen, die zusammenfallen, die zusammenkommen. Und ich finde, die Filler haben ihre Indikation. Ich will nicht Filler verteufeln, aber Es gab der Zeitpunkt in meiner Praxis, wo ich andauernd gesagt habe, ich kann das nicht machen, ich kann das nicht machen, ich kann das nicht machen. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und da war der Zeitpunkt für mich erreicht, ich höre damit auf. Ich kann nicht andauernd den ganzen Tag meine Sprechstunde voll haben mit Fragestellungen, mit Wünschen, die ich nicht erfüllen kann und die ganze Sprechstunde damit sperren, während ich der Meinung bin, ein erschlafftes Gesicht, Hängenbäckchen, hängendes Mittelgesicht, da kann ich nicht irgendwie auffüllen und das anzuheben. Das war der Zeitpunkt, wo ich für mich entschieden habe, Filler funktionieren nicht mehr, so wie die Patienten wünschen, aber Filler haben ihre Berechtigung, nur nicht in dieser Breite, wie es jetzt aktuell angeboten wird. Das ist meine persönliche Erfahrung. Es gibt vielleicht Leute, die das anders sehen, aber da ist, jeder muss für sich entscheiden, wo die Grenzen erreicht sind. Und ich gehe damit letztendlich meine Patienten, und das hat sich über die Jahre entwickelt, wir haben einen Analysebogen im Rahmen der Vorstellung. Das heißt, die Patienten müssen, bevor sie zu mir kommen, abgesehen von diesen Anamnesebogen und Datenschutz und sowas, müssen einen Gesichtsanalysebogen ausfüllen. Da wird alles abgefragt, was sie stört. Wir fragen ihren Gesichtsausdruck ab. Wir fragen sie, ob sie sich jünger fühlen oder ob sie sich älter fühlen. All diese Sachen werden abgefragt. Und die Frage dann in der Sprechstunde ist natürlich basiert auf diesem Bogen, auf den sie ausgefüllt haben. Will sie jetzt fokussiert nur die Augenlider operiert haben oder sagt sie das gesamte Gesichtsstudium? Also ich lese mir diesen Bogen durch und das ist für mich der Ausgangspunkt für die weitere Behandlung. Und das entscheidet letztendlich, wohin die Reise geht. Ist es jetzt nur eine regionale Sache oder ist es eine ganzheitliche Sache? Manchmal ist es so, dass die Patienten die Beschwerden als regional wahrnehmen. Das heißt, es geht um die Augen, aber eigentlich meinen sie was ganz anderes. Der traurige Blick mit dem hängenden Mundwinkel, das sehen sie nicht. Da muss man vielleicht die Patienten ein bisschen drauf aufmerksam machen, ohne ihnen zu nahe zu treten. Da ist die Kunst so ein bisschen, denn das Wasser nicht jetzt zum Umkippen zu bringen. Aber letztendlich ist dieser Bogen inzwischen für mich der ausschlaggebende Punkt und danach orientiere ich mich. Und wenn die Patienten mir sagen, der gesamte Gesichtsausdruck nervt oder finden sie störend, dann müssen wir einfach über ganz andere Dinge reden als nur die über die Augenregion.
Wolfgang, der Payment sprach, erwähnte vorhin den Begriff des Deep Plane Facelifts. Und es kommen ja viele Patienten, die haben sich im Internet so ein bisschen belesen, haben dann dies und das gelesen und sagen dann ganz bestimmt, ich möchte ein Deep Plane Facelift oder machen Sie das auch? Und kannst du den Zuhörern bitte mal erklären, was das eigentlich ist, welche Unterschiede es dort gibt und welche Minimalanforderungen man als Patient an den ausführenden Arzt, sagen wir mal, in der Technik, die er anwendet, setzen sollte, damit er ein Ergebnis bekommen kann, was wenigstens ein paar Jahre hält, wenn nicht gar ihn ein Leben lang begleiten kann.
Gut, das ist natürlich jetzt die Frage, gerade bei dem Deep Plane. Deep Plane ist momentan so in aller Munde. Es ist auch, wenn man das sich das, ich habe mir lange überlegt, wieso ist eigentlich dieses Wort momentan so wichtig oder ist gehypt im Internet. Es ist einfach. Deep Plane versteht im Prinzip jeder. SMAS, was ja im Prinzip nichts anderes ist als die Pforte zum Deep Plane, hat man immer nicht so wirklich verstanden. Da hat man immer gefragt, ja, Muskel machen sie auch Muskel? Irgendwie so. Und SMAS war überhaupt von der Definition her gar nicht so verfügbar bei den meisten. Aber Deep Plane ist so etwas, was ganz leicht ist. Das ist eingegangen in den ganzen Block und auch in den Block von den ganzen werbenden Personen, die dann als Influencer oft dann tätig sind und das Deep Plane dann in der Form befürworten. Im Prinzip ist es so, dass Deep Plane in dem Sinn ja schon seit den 90ern ganz tief in unserem Portfolio ist und dass wir das eigentlich schon die ganze Zeit anwenden. Jetzt hat es halt nur noch einen Namen, den jeder versteht und soweit ist es jetzt in aller Munde. Es ist nicht die Frage jetzt wirklich des Deep Planes. Es ist ja die Frage, wie gehe ich jetzt ja mit der Tiefe um? Wie viel Präparationstiefe habe ich? Wie ist die Ausdehnung meiner Präparation? Und welche Rotationsmöglichkeiten habe ich denn dann, wenn ich mein Gesicht präpariere? Das ist ja immer so dieser entscheidende Punkt, um dann auch ein Ergebnis vorherzusagen. Du hast gerade eben gefragt noch mit den Minimalanforderungen. Ach, weißt du, es gibt eigentlich weder Maximalanforderungen noch Minimalanforderungen. Es geht eigentlich nur um das Richtige. Mache ich das Richtige für dieses Gesicht? Und da ist es auch nicht wirklich die Frage, welche Technik man macht, sondern wie fähig ist dieser Chirurg, dem ich gerade gegenüber sitze, seine Technik, die er anwendet, zu beherrschen. Es gibt Menschen, die machen jetzt ein spezielles Deep Plane oder machen auch Nupplikationen, wie auch immer, und machen trotzdem durch ihre Fähigkeit, durch ihre Indikationsstellung, die sauber ist, auch ein sehr gutes Ergebnis. Wir reden dann natürlich jetzt noch über Langlebigkeit. Langlebigkeit kann in meinem Sinne nur erreicht werden, wenn ich wirklich eine maximale Mobilisation des Weichteilmantels mache. Und dadurch kann ich dann die sogenannte Hebekraft so weit reduzieren, dass die Fixationskraft maximale Kraft hat und dann auch diesen Block, den ich da fixiere, am Ort halte. Wenn ich jetzt nur Plikationen mache, die ja doch sehr viel gemacht wird, wird im Prinzip das Gewebe gestaucht. Man kann einen kurzfristigeren Effekt machen, aber die Langfristigkeit ist deshalb nicht gegeben. Also deshalb sollte man sich schon einen Chirurgen, wenn man auf die Langfristigkeit ausgeht, suchen, der so sich in den tieferen Strukturen bewegt. Dass wir das sogenannte SMAS, also diese Aponeurose bzw. die Faszie, in dem Sinn hochlegen, durchtrennen, wo auch immer, das ist überhaupt gar keine Frage, das muss sein. Es geht immer nur um die Frage, wie wir heute das SMES nutzen und wie wir es dann in der Mobilisierung des ganzen Weichteilblocks neu platzieren können. Und da wird gleich noch dann die Diskussion mit Payman sehr interessant werden, weil wir haben da eine etwas, keine wirklich andere Philosophie, aber gewisse Techniken bedingen das Öffnen der Bänder. Meine Technik bedingt es nicht. Und das wird noch sehr schön, wenn man das nachher so schön rausarbeitet. Im Endeffekt ist das Entscheidende, was zählt, das Ergebnis. Ist die Identität erhalten? Ist die Langlebigkeit erhalten? Finde ich mich wieder in dem Gesicht? Gefällt es mir? Und dann ist im Prinzip egal, was für eine Technik ich verwende. Aber es sollte, um eine Langlebigkeit wirklich zu produzieren, dieser Punkt der Tiefe und der Weite der Präoperation auf jeden Fall gegeben sein.
Vielen Dank, Wolfgang. Jetzt hast du mir ja den Ball wunderbar auf den Elfmeterpunkt gelegt. Den muss ich jetzt auch ins Tor schießen. Du hast es angesprochen. Ihr habt da bei den tollen Ergebnissen, die ihr alle beide erzielen könnt, doch unterschiedliche Wege, die ihr geht. Ich will das mal kurz einleitend sagen. Der Payman verfolgt ja, wenn ich das richtig weiß, die Schule Bruce Connell, Timothy Martin, und zwar wirklich in Perfektion. Und der Wolfgang hat durch das Presto-Lifting, was er selbst entwickelt hat, und eine Technik, die im Grunde genommen davon ja gar nicht so weit weg ist, die aber nur eben, sagen wir mal, ach, das kannst du gleich selber erklären, wo da der Unterschied ist, Wolfgang. Ich will dir da gar nicht vorweggreifen. Ich würde jetzt einfach mal den Payman bitten, dass du mal so, dass es auch ein Laie verstehen kann, versuchst zu erklären, was das Besondere ist oder was der Charakter ist der Technik, die du anwendest. Und dann würde ich gerne den Wolfgang bitten, das auch mal mit seiner Technik zu machen, dass wir das mal gegenüberstellen. Hier geht es nicht um irgendein Konkurrenzding, sondern es ist einfach, viele Wege führen in der Medizin nach Rom. Und wie Wolfgang schon sagt, wenn jemand eine Technik gut beherrscht und damit tolle Ergebnisse macht, dann kann es nicht so ganz falsch sein. Also bitte sei so nett und leg das mal da, was du da machst.
Also ich sehe im Gegensatz zu Wolfgang, trotzdem, das ist eine spannende Diskussion, aber ich glaube, so doll unterscheiden wir uns nicht. Also das ist eine anderer Zugang zu diesen Ligamenten, aber ich glaube nicht, dass ich mich von Wolfgang so extrem unterscheide. Was ich grundsätzlich im Laufe dieser Zeiten gelernt habe und was ich sehr von Bruce Connell, den habe ich jetzt nur zweimal wirklich persönlich kennengelernt, aber vielmehr von Tim Martin auch gelernt, weil er einer seiner Schüler war. Und was eigentlich die wahren guten Ergebnisse auf Kongressen von Kollegen, von Wolfgang immer wieder letztendlich beweisen in der Langhaltigkeit, ist einfach einer der Schlüsselschritte der Facelift-Chirurgie. Und ich habe sechs Schlüsselschritte und einer der wichtigsten Schritte ist die Mobilisierung des SMAS. Und das SMAS, das ist das, was Wolfgang angesprochen hat, das superfizielle muskulo-aponeurotische System, was nach unten geht in das Muskelgewebe Platysma, ist letztendlich eine bindegewebige Struktur, was erschlafft. Aus meiner Sicht erschlafft nicht die Haut, sondern diese tiefe Schicht erschlafft und zieht die Haut mit nach unten. Die Erschlaffung des Bindegewebes überwiegt der Erschlaffung der Haut. Wir mobilisieren das und ziehen es hoch. Dieses Bindegewebe, was wir hoch repositionieren wollen, ist fixiert an bestimmten Stellen im Gesicht durch sogenannte Bänder, Ligamente. Und das sind an drei Stellen besonders wichtige Ligamente. Ich bin der Meinung, man muss diese Ligamente trennen, um das Maß mobil zu machen, um die Mobilität zu haben, um den Fixationspunkt, wie Wolfgang so schön ausgedrückt hat, am Maximum zu halten. Das heißt, du kannst den Stoff nur nach oben holen und das Gesicht mobilisieren, wenn du diese Handbremsen löst. Und das ist eigentlich einer der wesentlichsten Faktoren dieser Gesichtschirurgie. Was Wolfgang nun macht mit seiner Presto-Technik, Entschuldigung, Wolfgang, ich fange jetzt schon mal ein bisschen an, der geht auch daran. Der spreizt die und die dehnt er auseinander. Wenn er das nicht machen würde, würde er auch nicht die Mobilität haben mit den langfristigen Ergebnissen, die er hat. Also er macht das eigentlich genauso. Ich bin radikaler, ich schneide die durch. Wolfgang dehnt die und macht die mit seinem Spekulum, überdehnt die und macht da die Mobilität rein. Ja, es ist also insofern, eigentlich entfernen wir uns nicht voneinander in unseren Vorstellungen, wie wir das machen, warum diese Ergebnisse zustande kommen. Wir verfolgen dasselbe, er hat nur eine andere Technik. Also das Wichtigste ist, um das Ding hier, dieses Gewebe zu machen, musst du diese drei Strukturen bearbeiten. Entweder du überdehnst die, aus meiner Sicht macht das der Wolfgang, oder du durchtrennst die. Und das ist eigentlich das wesentliche Prinzip, warum du das dann machen kannst. Häufig wird das, wenn es nicht gemacht wird und also eine Plikatur gemacht wird und die Haut drüber gezogen wird, warum erkennt man das? Es ist nicht, dass die Plikatur nie indiziert ist. Das will ich damit nicht sagen. Und es ist auch nicht Deep Plane oder Heißmaß-Facelift, was jetzt alle machen sollten. Nein, es entscheidet letztendlich der Patient, welchen Aufwand und welches Ergebnis er am Ende erwartet. Was häufig passiert bei diesen Plikaturen oder bei Nichtbearbeiten dieser Struktur, wenn das Maß einfach hochgezogen wird, ist, dass am Ende der OP trotzdem hier eine Schwellung bleibt. Und dann denken viele, oh Gott, das ist das Bichertfett, da müssen wir jetzt mit Fettwegspritze arbeiten, müssen das absaugen. Nein, das ist immer noch das erschlaffte Maß, was unten hängt, was nicht hochgebracht werden konnte, weil die Mobilität nicht ausreichend ist. Das heißt, es ist straffer, aber die Kontur ist hier nicht sauber. Die gerade Linie ist nicht durchgezogen, weil die Haut über ein nicht gestrafftes Maß drüber gezogen wird. Und das ist für mich der wesentliche Faktor. Der Patient erwartet klare Konturen, Repositionieren des Mittelgesichtes, des lateralen, des seitlichen Gesichtes und des Halses. Und das kannst du nur erreichen, wenn du diese Bänder durchtrennst und das hochmachst. Was der Vorteil bei diesen Heißmaß nach Bruce Connell oder nach Tim Martin ist oder auch was bei Deep Plane ist, du kannst gleichzeitig das Mittelgesicht bearbeiten, das Mittelgesicht hochholen. Das kannst du bei diesen anderen Verfahren, die tiefer ansetzen und tiefer nach oben mobilisieren, da ist das Mittelgesicht nicht betroffen. Und wenn das Mittelgesicht nicht betroffen ist, kannst du teilweise das Unterlid gar nicht korrigieren. Das heißt, einer der größten Vorteile dieser OP-Technik ist, du erreichst mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit und in sehr häufigen Fällen eine gleichzeitige Reduktion des sogenannten Lid-Cheek-Junctions, was wir für viele als Unterlid-Erschlaffung finden, das heißt der Abstand von der Lidkante zur Wange, wird durch das Anheben des Mittelgesichtes deutlich kürzer, ohne dass du am Unterlid überhaupt eine Manipulation gemacht hast. Und das ist einer der wesentlichen Vorteile von dieser Heißmaß-Methode oder Deep-Plane-Methode oder vom Prestolift, das Bearbeiten des Mittelgesichtes in gleichem Schritt wie des seitlichen Gesichtes, um das nach oben zu holen. Das ist einer der größten Vorteile dieser Methoden.
Hermann, vielen Dank. Wolfgang, sei so lieb und stell bitte jetzt mal deine Presto-Technik vor. Und dann könnt ihr auch beide bitte miteinander diskutieren, wo ihr da Vor- und Nachteile seht, warum du die Bänder nicht durchtrennst, warum du glaubst, dass man das nicht machen muss.
Also grundsätzlich ist unser Gesicht ja in beweglichen Strukturen aufgebaut und in stabilen Strukturen aufgebaut. Die stabilen Strukturen ist das Skelett. Auf dem Skelett sitzen quasi, was vorhin Pemmen so schön gesagt hat, diese mehr oder weniger diese drei beziehungsweise vier Bänder, aber in dem Bereich, wo wir operieren, dann die drei Bänder. Das ist einmal das zygomaticokutane Band, das masseterikokutane Band und das mandibulokutane Band. Diese Bänder hat man in seiner jugendlichen Erscheinung am selben Platz. Und diese selben Bänder hast du auch in deinem Alterungsprozess am selben Platz. Die Bänder haben ungefähr eine Verlängerung von 10 bis 15% im Alterungsprozess und haben eine leichte Schwächung im Alterungsprozess. Das heißt, ich gehe oder wir gehen, wenn wir Deep Plane machen, geht der Payment und ich genau in dieselben Strukturen hinein. Ich gehe jetzt halt mit meinem Presto-Instrument, wenn du noch einmal Spekulum sagst.
Presto.
Ja. Also mit meinem Presto-Instrument gehe ich dann ein, das eine ganz spezielle Biegekoeffizient und ein ganz spezieller Aufbau hat. Ja, gehe ich dann unter das Mess und gehe dann auch dann in die Deep Plane Struktur und gehe mit diesen Spreizbewegungen sehr, sehr weit nach vorne. Ich lege quasi die Bänder um 360 Grad frei, die kannst du voll sehen und gebe somit diesen Bändern die maximale Mobilität. Die schwingen quasi wie so eine Pappel im Wind, mehr oder weniger, immer hin und her und hin und her, je nach Bewegung, die ich dann mache. Und der Vorteil, warum ich sie jetzt, ich habe also dort eine maximale Mobilisierung. Ich habe aber nicht die Mobilisierung, die quasi ein Überziehen, Überformen, Überstrukturieren zulässt, weil die Bänder mir diese Überformung, also das Herausgehen aus der Identität, nicht erlauben. Das heißt, das Gesicht wird über die Bänder, die ich belasse, geführt, weil sie den jugendlichen Ausdruck schon geformt haben und weil sie auch den älteren Ausdruck schon geformt haben. Also die sind quasi schon über die ganzen Perioden des Alterungsprozesses gegangen. Und genau dieselben Bänder halten mich auch dann in der Identität. Das ist quasi die Basisphilosophie der Presto-Technik. Natürlich solche Spitzenleute wie jetzt der Payman, die wissen genau, wenn sie das durchtrennen, können das dann wieder an die richtige Position setzen. Aber wir reden ja nicht über uns, über die Könner. Wir reden ja auch über die vielen, die jetzt neu in diese Struktur hineingehen. Und wenn die die Bänder öffnen, ziehen die, freuen sich, dass sie viel ziehen können und verändern automatisch dann das Gesicht, weil die Stabilisatoren, das ist die Retainer Ligaments, nicht mehr am Platze sind. Und somit nutze ich quasi die eigene Anatomie als Führungsstruktur meiner Technik und als Führungsstruktur für das Gesicht, wo sich der Patient wiedererkennt. Durch die maximale Mobilisierung, die ich natürlich bei meiner Technik sogar noch weiter ausprägen muss, wie in allen anderen Techniken, habe ich diesen frei schwingenden Lappen, der quasi von dem Jugulum, also von der Halsstruktur bis über die Mandibel, weil dort löse ich die ganzen mandibulären Bänder, mit in das Gesicht hineingeführt wird. Und somit kann ich natürlich auch mit dem Heißmesszugang, was vorhin Payman schon so wunderbar gesagt hat, auch die Lychee Junction, also die Verbindung oder die Strecke zwischen Unterlid und Wange, kann ich wesentlich verkürzen und muss oft gar keine Unterlidchirurgie mehr machen, weil ich genau diesen Block, den malaren Fettpad unterwandere, gelöst habe und den nach oben hin schön fixieren kann, was in den alten Techniken halt nicht möglich war, weil der Winkel gar nicht gestimmt hat. So mit dem Heißmess kann ich das machen und habe somit einen sanften, leichten und sehr angenehmen Übergang und jugendlichen Übergang im Mittelgesicht. Und dazu noch halt die Linie, die Unterkieferlinie ist so prägnant ausgeprägt bei dieser Technik, dass ich mich manchmal selber wundere, wie wunderbar eigentlich dann die Halskonfiguration wird. Das war jetzt so diese ganze Struktur. Also im Prinzip, was ich schon gesagt habe, ist jede Technik immer in der Hand des Könners wunderbar. Aber natürlich mit den Vor- und Nachteilen der Langlebigkeit, was Payman vorhin so wunderschön gesagt hat mit Implikationen. Aber alle, die in der Deep Plate-Struktur drin sind, wenn sie das beherrschen, können sie gut wieder replizieren und auch jugendlich positionieren. Bei meiner Technik wirst du geführt und du kannst somit die Identität des Patienten immer, wirklich immer reproduzieren. Bei den anderen ist es nach Können des Arztes möglich oder variabel.
Okay, also wenn ich das mal festhalte, dann vertrittst du die Auffassung, dass deine Technik eigentlich so eine kleine Automatik drin hat. Es bringt den Patienten dahin, wo er mal war, ohne dass man die Gefahr hat, dass man den Bogen überspannt,
Ganz genau,
weil die
ganz genau. Also
osteokutanen
es hat
Ligamente,
ein Endpunkt-Limit
ja.
und bleibt aber in der Identität des Patienten und fördert somit den eigenen Ausdruck wieder in seiner eigenen Natürlichkeit, in seiner eigenen Jugendlichkeit. Und das war für mich auch der Beginn der Technik, weil als ich in Amerika war und dort bei Cheryl Aston die ganzen amerikanischen Ergebnisse gesehen hat und im Prinzip entsetzt war, wie uniform und wie entstellt die waren, habe ich gesagt, du kannst diese Technik in der Form nicht machen. Du musst deine eigene Technik entwickeln.
Hey man, das, was der Wolfgang sagt, ich meine, ich kenne ja jetzt beide Techniken ziemlich gut und kombiniere sie auch eigentlich. Ich kann das alles gut nachvollziehen. Und wie schaffst denn du, wenn man jetzt die Ligamente durchtrennt, oder welchen Tipp würdest du dem noch nicht so erfahrenen Facelift-Chirurgen geben, wenn er eine Technik anwendet, bei der die Ligamente durchtrennt werden, dass man sie so verlagert, dass hinterher nicht irgendjemand rauskommt, den es vorher nicht gegeben hat? Ja, weil ich finde, das ist ja die schlimmste Komplikation beim Facelift, dass man da hinterher ein Ergebnis hat, der Patient steht oder die Patientin steht vorm Spiegel und weiß gar nicht, wen sie da sieht. Das finde ich immer ziemlich desaströs, wenn sowas passiert. Wie gehst du davor, dass du so die Individualität erhältst? Ist das eine künstlerische Gabe, die man da haben muss, oder kann man da auch mit bestimmten Richtlinien vorgehen? Du bist ja ein sehr strukturierter Operateur. Du hast da bestimmt irgendeinen Trick auf Lager.
Ja, und das liegt, also du hast recht, Wolfgang hat recht. Je mobiler du das Gewebe gestaltest, also je mehr du diese Bremse löst, desto mehr Spielraum bekommst du. Und der Spielraum, da kommen wir zum nächsten Schlüsselschritt in der Facelift-Chirurgie, ist die Wahl des richtigen Vektors. Wenn Wolfgang diese Bänder nicht durchtrennt, aber überdehnt, dann hat er nicht diese extreme Mobilität, die ich habe oder die zum Beispiel Martin oder Co. haben, indem er die Bänder durchtritt. Das heißt, du kannst das hin und her drehen und hochziehen, in welche Richtung das haben willst. Und da kommt jetzt der Schlüsselfaktor. Wir müssen immer einen bestimmten Vektor respektieren, und das ist der Vektor des Musculus zygomaticus major, und das ist der Muskel, mit dem wir lachen. Wenn wir die Repositionierung nicht in diese Richtung machen, also parallel zur Längsachse dieses Muskels, dann läuft die Gefahr, dass die Mimik, die Persönlichkeit sich ändert. Und was Wolfgang macht, das ist meine persönliche Meinung, Wolfgang, er macht es mobil genug, um zu repositionieren. Aber er macht es nicht zu mobil, damit er diesen Vektor nicht verlässt. Und das ist für mich der ausschlaggebende Faktor. Die Leute sehen entstellt aus oder künstlich oder fake aus zwei Gründen. Entweder ist zu viel Spannung auf der Haut, das heißt, die Haut ist überspannt, überzogen, weil die Mobilität mit dem SMAS nicht erreicht wurde. Das heißt, man versucht das dann überspannen und hochzuziehen. Das ist der erste Faktor. Das sieht man in den Gesichtern. Wenn sie lachen, ist es maskenhaft. Der bewegt sich nicht, weil der Muskel sich aufgrund dieser Hautspannung auch nicht bewegen kann. Und der zweite Faktor ist dieser Muskelzug, also dieser Muskelvektor. Wenn wir sehen, dass ich sehe es wirklich nicht selten bei den Rezidivpatienten, also bei den Patienten, die zu Wiedervorstellung kommen, zur Facelift-Korrektur, wenn das zu einem anderen parallel zu einem anderen Muskel gezogen wird, dieser seitliche Zug, das ist der Musculus risorius, dann haben die Leute ein anderes Lächeln. Das heißt, wir müssen unbedingt diesen Vektor, der Muskel mit dem, wir lachen diagonal nach oben. Wenn wir aber so seitlich lachen, dann ist der Vektor des Muskels falsch gewesen, also des Maßes falsch gewesen. Das heißt, dieser Vektor ist essentiell für die spätere Mimik und für die Persönlichkeitserhaltung. Und ich finde und ich denke, meine logische Erklärung aus seiner Technik ist, durch die ausreichende Mobilität, durch die Überdehnung, respektiert er diesen Muskelvektor, aber er läuft nicht Gefahr, dass er diesen Vektor verlässt. Ich muss viel mehr darauf achten, dass ich den richtigen Vektor wähle, dass bloß nicht das Lächeln danach anders aussieht. Und das ist für mich aus meiner Sicht der Trick, dass man, das ist häufig ein Thema und man, das kommt in den Gesprächen. Ja, dann kann ich ja auf Kongressen, dann kann ich mir den Vektor aussuchen, wo ich hinziehe. Nein, wir können uns den Vektor nicht aussuchen, wo wir hinziehen. Das Thema hatten wir immer früher bei den Mittelgesichtslifts. Da wird das Mittelgesicht nach oben, also richtig vertikal hochgezogen. Und die Leute sahen erstmal nicht nur pausbackig aus hier im Bereich der Wangen, sondern auch ihr Lächeln war einfach anders und ist immer anders. Deshalb ist dieses Thema Mittelgesichtslift immer weiter, zusätzlich, weil es lange Schwellungsphasen gab, immer mehr vergessen worden und verlassen worden. Das wird heutzutage mehr zu rekonstruktiven Maßnahmen bei Unterlidkomplikationen angewendet als eine Routinetechnik in der Facelift-Chirurgie, weil es einfach ein falscher Vektor war. Das haben viele Kollegen nach und nach erkannt und das verlassen.
Ich habe noch eine Frage, da geht es um den Einstieg ins MAS. Der ist ja bei euch beiden unterschiedlich. Wenn ich das richtig weiß, mobilisierst du auch das fixierte MAS auf dem, also im hinteren Teil, hinter dem Maceta noch, während Wolfgang geht ja eigentlich erst ins mobiles MAS. Worin siehst du den Vorteil, das fixierte MAS, also hinter dorsal des Macetas, hinter dem Maceta Richtung Ohr, noch mit anzuheben? Was bringt dir das, außer mehr Arbeit?
Also aktuell sieht man auf den Kongressen, dass die Deep Planer, die weiter vorne wie Wolfgang im mobilen Smas eingetaucht sind, die alle ein bisschen zurückrutschen. Das hat einen bestimmten Grund. Und aus meiner Sicht ist, dass das mobile Smas in einigen Fällen nicht rigide, nicht fest genug ist, um was festzuhaben, Festes zu haben, um zu knoten und Faden durchzuziehen. Also die rutschen jetzt alle jetzt ein bisschen weiter nach hinten und gehen im fixen Smas. Aus meiner Sicht ist eines der wichtig, also für mich die Entscheidung, hier im fixen Smas auf der Ohrspeicheldrüse unter dem Smas einzutauchen, ist genau dieser Faktor, dass ich ein Gewebe habe, mit dem ich einen richtigen Faden durchziehen kann und was zum Fixieren habe. Während das mobile Smas manchmal so von der Konsistenz her, wir sind ja im Mittelgesicht teilweise, dann sind sie unterwegs, ist ja gar kein Smas mehr vorhanden. Im Mittelgesicht haben wir kein Smas mehr. Die sind dann in den oberflächlichsten Strukturen unterwegs. Das Maß wird nach vorne immer dünner und dünner. Da kann es sein, dass in einigen Fällen, dass du nicht genug Gewebsfestigkeit hast, um mehrere Knoten festzumachen, dass der Knoten immer ausreißt. Es ist mehr Arbeit, es ist definitiv mehr. Du hast eine größere Strecke, also meine Arbeit ist 80%, vielleicht sogar über 80% im Bereich des fixen Maßes. Und die letzten kritischen 10, 15% sind im Bereich des mobilen Maßes. Das heißt, es macht mir mehr Arbeit. Und der kleine positive Side-Effekt von diesem Gewebe ist, wenn du es da vorne präparierst, dass du ein bisschen mehr Volumenaugment, also Volumenvermehrung auf dem seitlichen Gesicht noch eventuell kreieren kannst. Das ist der Grund, warum ich das so mache.
Interessant. Wolfgang, bei deiner Technik geht man ja wirklich eigentlich erst am Übergang vom fixierten Smas zum mobilen Smas unter das Smas drunter. Siehst du das auch so wie Payman, dass man da keine Substanz mehr hat, wo man dann die Nähte setzen kann, um das Smas zu rotieren oder eben auch zu fixieren oder?
Payman hat vollkommen recht, dass man, je weiter man vorgeht oder je weiter man vorpräpariert, das Maß dünner wird, beziehungsweise nicht mehr wirklich existiert. Deshalb ist meine Vorgehensweise ungefähr 1 Zentimeter oder 0,5 Zentimeter vor dem mobilen Maß. Das heißt, das genügt mir, um dort feste Strukturen zu generieren, um dort wirklich fix diesen ganzen Block mit nach oben zu führen. Ich habe zwei Punkte. Einmal die Fixierungszone, und das ist für mich das fixierte Maß, beziehungsweise die ganz feste Struktur, die Loge Faszie, wo ich halt dann wirklich alles richtig festhängen kann. Und die ist nun mal in der Präparationszone des fixierten Maß. Diesen Teil lasse ich erstmal komplett aus und dann trete ich ein. Und bei dem Eintritt habe ich quasi den einen oder halben Zentimeter, diese feste Struktur, die mir im Prinzip genügt, um dort richtig Kraft, wenn ich es möchte, auszuüben. Aber durch meine Präparation, durch meine Freilegung im mobilen Smash, wo ich eine maximale Mobilisierung produziere, habe ich quasi auf diesem festen Struktur, die ich noch vom Smash habe, habe ich gar nicht mehr so furchtbar viel Zug, weil die Mobilität so groß ist und somit ich quasi das Gewebe leicht nach oben führen kann und dann an der Logenfaszie bzw. an der Temporalfaszie fixieren kann. Und ich sehe es ja bei mir, wenn ich den Hals präpariere, habe ich eine Hebung von circa 6 Zentimeter pro Seite, rechts und links, wo ich nur das Maß nach kranial bringen kann. Und natürlich, also du hast es wirklich super, super erklärt, meine Technik mit den Vektoren des Risorius. Also, also perfekt. Somit nutze ich quasi die Anatomie in dieser Form anatomisch funktionell aus. Das heißt, wiederum die Identität ist für mich extrem wichtig. Und ich trete dort in das Gesicht ein, wo ich auch die Veränderung beziehungsweise die Verjüngung produzieren möchte Und ich lasse die Struktur aus, das heißt fixiertes Mess, die mir im Prinzip für diesen Mobilitätsvorsprung, den ich durch meine Präparation habe, nicht nehmen zu müssen. Ich bin, wenn ich die Schnittführung sehr nah am Ohr mache, habe ich, wenn ich den ganzen Block zurückziehe, automatisch das Ohr als Pflock da stehen. Was passiert, wenn ich die dann, ich muss, wenn ich das Mess als die schönen Lappen präpariert habe, ich muss das Mess einschneiden. Dadurch, dass ich aber auch etwas von dem Platysma mit hochgenommen habe, schwäche ich mir meine ganze muskuläre Schlinge. Das heißt, die Kraftkomponente, die über den Langzeiteffekt im Prinzip bestimmt, löse ich bei dieser Schnittführung, wo ich dann immer gesagt habe, ach wunderbar, ich kann es jetzt nach hinten führen, am Mastoid festsetzen, ich kann nach oben die Schlinge führen, somit habe ich eine geteilte Struktur. Das existiert bei mir überhaupt nicht, weil ich es nicht muss. Ich lasse quasi die ganzen Strukturen sauber in einer Einheit bestehen und darin liegt der große Vorteil einer Technik, wenn ich das dort an diesen Punkt ansetze. Und das ist auch nicht jetzt mein Zutritt, sondern das hat schon ein Herr Worren so um die 2000er, hat das schon veröffentlicht bei dem sogenannten MAPS-Lift, wo er genau in dieser Struktur geöffnet hat. Und es ist ein Riesenvorteil. Probier es mal, Pim.
Werde ich machen.
Ja, sehr schön.
Es macht es dir wirklich leichter, ganz
Ich
ehrlich.
möchte jetzt mal einen kleinen Cut machen, dass wir so ein bisschen jetzt wegkommen von der Technik, was wir da mit dem SMAS alles tolle Sachen anstellen können, sondern auch noch mal zu dem Moment, wo die Patientin oder der Patient zu uns in die Praxis kommt und sagt, ich hätte gerne nur so ein bisschen hier unten am Hals was und auch wenn ich so mache, ist das ganz schön. So ein isoliertes Halslifting. Was habt ihr dazu für eine Meinung?
Keine Chance, mache ich nicht.
Weil.
Weil ganz einfach. Also, ich habe es jetzt sehr überspitzt formuliert.
Ja,
Es
ich
gibt
weiß.
Patienten, die sind sehr jung, die haben einen dicken Hals, also die haben keine wesentliche Hauterschlaffung, die haben aber trotzdem eine Indikation, den Hals zu korrigieren. Aber das ist eher eine Subtraktionschirurgie, keine Straffungschirurgie. Schau dir mein Truthahnhals an. Ich bin das beste Beispiel. Und ich bin das beste Beispiel, um das dem Patienten zu demonstrieren. Der zentrale Hals, und das hat den Ursprung in der Verbindung SMAS und Platysma als eine Manschette hier drumherum. Die zentrale Erschlaffung am Hals, was alle korrigiert haben wollen, hat den Ursprung im Gesicht. Und schau dir einfach mal, was passiert, wenn ich einfach mein SMAS hochlifte. Okay? Das heißt, durch diese Bewegung nach oben in diese Richtung korrigiere ich automatisch über die Verbindung SMAS Platysma, meine zentrale Erschlaffung, die nicht Hauterschlaffung ist, sondern eine Platysma und Muskelstraffung Erschlaffung ist. Das heißt, ich halte nichts davon, hier unten das musst du zusätzlich machen, aber diese Bewegung wird niemals zu einer Halsstraffung führen, wie sich die Patienten vorstellen. Das ist vielleicht hier so durchführbar, aber anatomisch widerspricht das unserer Theorie, hat sich einfach belegt. SMAS Platysma-Erschlaffung führt zu einer zentralen Erschlaffung wie mein Truthahnhals. Das heißt, ich biete keine isolierten Facelift-Behandlungen und Halslift-Behandlungen an. Bei mir gibt es aus der logischen Konsequenz meiner anatomischen Kenntnisse nur eine Behandlung, um beide Zonen zu korrigieren. Es gibt entweder ein Facelift oder Halslift oder gar nicht. Es gibt keinen Halslift alleine und es gibt keinen Facelift alleine.
Wolfgang, wie siehst du das?
Ich könnte ihn küssen, genauso, könnten genau meine Worte sein. Genauso, ja.
Okay.
Es gibt nicht wirklich einen Halslift. Natürlich wissen wir, dass wir gewisse individuelle, zum Beispiel jetzt bei einem 70-jährigen Mann, können und der kein Facelift möchte. Da können wir auch, dann gibt es dann lokale Maßnahmen, aber die haben mit dem klassischen Facelift und mit der klassischen Halslift, was ja eine maximale ästhetische Komponente haben sollte, nichts zu tun. Das ist mehr oder weniger so eine funktionelle, mach mal den Schlapphals da weg, so ungefähr, so in diesem Bereich.
Ja.
Und das hat ja nichts mit der Ästhetik, über die wir jetzt sprechen, zu tun, dass wir da wirklich diese Muskelschlinge, ich nenne das die Aktivierung der Muskelschlinge, das heißt also die oberflächliche Halsfaszie, wo das Platysma ja eingebettet ist, dass wir das unverletzt nach oben bringen können. Das ist der Schlüsselmoment, um schöne und saubere Hälse zu machen. Und das hat immer auch was mit der Gesichtsstruktur zu tun. Manchmal wird so ein, ich habe manche Patienten hier sitzen, die sagen, ich habe mir ja nur den Hals gemacht. Dann schaue ich mir dann die Schnittführung an. Das ist eine ganz normale Facelift-Technik. Und der hat geschnitten bis an den Oberpol vom Ohr. Also von daher behaupten dann die Leute, okay, ich habe mir gar kein richtiges Facelift gemacht. Ich habe mir eigentlich einen Halslift gemacht. Das ist so eine Schutzfunktion. Aber grundsätzlich gehört immer Gesicht und Hals zusammen.
Dann kommen ja häufig Patienten und sagen, ja, ich möchte nicht so ein großes Facelift, um Gottes Willen, ich möchte nur so eine ganz kleine Geschichte. Was kann man denn den Patienten raten? Also jetzt, ich gehe jetzt, ich sage jetzt nicht irgendwie eine Patientin, sagen wir mal, um die Ende 60, wo das nun wirklich, da muss man nicht drüber reden, dass das keinen Sinn macht. Aber jetzt kommt, was weiß ich, die 45-Jährige, die noch ziemlich gut aussieht und die möchte halt so ein kleines bisschen. Ja, sagt sie, so stehe ich immer vorm Spiegel, das reicht mir völlig. Und wenn man der jetzt sagt, ja, sie brauchen dann das große Lifting, dann ist immer, finde ich, doch die Patientin recht erstaunt. Wie kann man die trotzdem abholen?
Mit wem sprichst du gerade? Mit mir?
Ja.
Okay. Also, wie kann man die trotzdem abholen? Das ist eine Indikationsfrage. Also, du hast gerade vorhin gefragt, speziell über den Hals. Das ist ja keine Frage. Das war ja auch da die Beantwortung deiner Frage. Nur, wenn wir jetzt in das Gesicht hingehen, natürlich gibt es gerade im Alter zwischen Anfang 40 bis 50, gibt es sehr schöne Frauen, die noch nicht den wirklichen Alterungsprozess durchgemacht haben. Und da haben wir natürlich auch dann kleinere Versionen. Zum Beispiel gerade bei den Presto-Techniken hab ich fünf verschiedene Presto-Techniken. Und die Presto 2 und 3 sind minimalinvasive Techniken, die also wirklich auch mit kleinen Schnittführungen von der Haut zurechtkommen, die aber trotzdem ein komplettes Facelift sind. Man kann auch, gerade was vorhin ja sehr schön ausgearbeitet wurde, den Hals über die Mandibularkante ins Gesicht mitentwickeln. Und somit kann man dann auch ein kleineres Lift, was jetzt nicht hinterm Ohr noch die Schnittführung hat, auch den Hals über diese Techniken wunderbar mitlösen. Wenn es aber um die tiefen Halsstrukturen kommt, da muss man dann noch dann im hinteren Bereich arbeiten. Also beim sogenannten kleineren Facelift kann ich sehr viele Indikationsstellungen schon führen, die aber bei einem ausgeprägten Hals nicht mehr zu halten sind. Also es kommt immer auf die Indikation an. Und so kann man dann dem Patienten das erklären. Wenn das noch ein sehr schöner tiefer Hals ist, dann brauche ich, heute war ich zum Beispiel gerade eine Patientin bei mir, die hatte einen wunderbaren Hals, die war 43 Jahre alt und wollte trotzdem schon ein Facelift haben. Dann habe ich gedacht, okay, dann braucht man im Prinzip nicht das ganz große Facelift zu machen, sondern man macht ein Facelift mit einer oberen Halsstrukturstraffung, wo die Schnittführung kleiner ist, aber trotzdem ein vollwertiges Facelift ist, mit Subsmesh, mit Deep Plane, mit allem drum und dran. Alles das, was ein Gesicht eigentlich für diese Indikationsstellung fordert. Das ist meine Antwort.
Heyman, hast du Indikationen für so ein Mini-Lifting oder so eine kleinere Maßnahme?
Ich würde sagen, das ist der erste Punkt endlich, wo Wolfgang und ich uns unterscheiden. Und ich eine andere Meinung bin. Jetzt sind wir da angekommen.
Hip.
Ist so, also ich bin ein Freund von Analogien, Olaf. Und das ist so. Ob die Hose 10 cm länger ist oder 15 cm, wenn die gekürzt werden muss, muss sie gekürzt werden. Fertig. Das heißt, alle Patienten wollen nur diese kleine Bewegung haben. Und alles, was wir machen, ist letztendlich auch diese kleine Bewegung. Eine 60-Jährige hat einen anderen Befund, Ausgangsbefund, aber eine 45-Jährige. Aber die Problematik ist dieselbe Problematik. Das heißt, ich bin da relativ strikt und ich glaube, du weißt es auch. Ich biete keine Mini-Liftings an. Ich biete keine Fadenliftings an. Ich biete keine kleinen Lösungen an, weil ich finde und ich bin der Meinung, das Problem ist dasselbe. Ich muss trotzdem diese Strukturen lösen, um die Mobilität reinzubekommen, um das anzuheben. Ich kann das nicht abkürzen. Ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt in einen Umweg. Das funktioniert in diesem Gesicht nicht. Im Hals bin ich Wolfgang einer Meinung. Eine 43-Jährige wird nicht diese tiefen Strukturen haben, die ich jetzt bearbeiten muss. Nicht jede 43-Jährige muss eine Drüsenmanipulation haben, muss nicht eine Fettmanipulation haben. Das heißt, da muss nicht so viel Subtraktionschirurgie stattfinden. Aber eine 43-Jährige braucht trotzdem eine Muskelstraffung, also eine zentrale Muskelstraffung, wie bei einer 65-Jährigen. Das heißt, dieselbe Problematik, unterschiedliches Alter, Selbe Methode. Ich biete kein Mini-Facelift an. Aus meiner Sicht ist ein Mini-Facelift eine nicht medizinisch nicht definierte Methode und ein reiner Marketingbegriff, um mit den Ängsten der Patienten zu spielen. Das ist nichts anderes. Mini-Facelift denkt der Patient, kleine OP, von mir aus örtliche Betäubung, schnelle Ausfall, keine Ausfallzeit und schnell arbeiten. Aber die Langfristigkeit dieser Ergebnisse ist, glaube ich, nicht zu vergleichen mit diesen großen Arbeiten, die wir alle drei machen und Wolfgang auch sehr gut macht. Das kann man miteinander nicht vergleichen. Und ich habe für mich, und das ist, jeder muss eine persönliche Entscheidung treffen, was mache ich dann letztendlich? Und es entspricht auch nicht meiner persönlichen Erwartungshaltung, was ich dann tatsächlich an meinen Ergebnissen habe. Für mich ist es entschieden, ich biete keine Mini-Lösungen an, weil ich am Ende des Tages nach einem Jahr mich mit dem Patienten, und ich lebe von dieser Mund-zu-Mund-Propaganda, ich möchte, dass die Patienten positiv über mich reden, nicht wenn die Schwellungszeit vorbei ist, sagen, ich habe kein Ergebnis mehr. Ich persönlich, und das heißt nicht, dass es übertragbar ist auf uns alle anderen, ich habe für mich entschieden, diese Schiene Mini-Facelift, Mini-Invasiv, Mini-Invasiv, Mini-Korrekturen zu verlassen, weil ich die Entscheidung getroffen habe. Die Alterungszeichen im Gesicht sind vielleicht in unterschiedlichen Stufen, aber die Problematik ist dieselbe und die Behandlung ist letztendlich aus meiner Sicht dieselbe.
Man muss noch was dazu sagen, dass jetzt zum Beispiel nicht Mini gesagt habe, sondern minimalinvasiv. Das ist
Ja, das war nicht Minilift gemeint bei dir,
riesen.
das war es, dass du kein Minilift machst. Aber
Das
dieser
ist ein
Begriff
Unterschied.
Minilift ist natürlich
Das
genauso
ist,
populär aktuell wie ein Deep Plane
ja, das
Facelift.
ist totaler Quatsch. Ja.
Damit habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, weil die
Ja,
sehen nur so
genau.
lange gut aus, wie sie eine Schwellung haben. Und danach
Ja.
sieht man die Narben deutlicher. Die Spannung ist einfach nicht verteilt
Siehst
worden. Also
du?
es ist.
Jetzt sind wir vollkommen wieder gleicher Meinung. Das passt. Genauso ist es, dass eben richtig operiert werden muss, egal was ich für einen Zugang wähle. Ich muss immer ein komplettes, voll durchstrukturiertes Facelift machen. Mit größerem oder mit kleinerem Zugang. Das ist der einzige Unterschied.
Noch kurz, ganz kurz, Entschuldigung, Olaf, ergänzend. Heißt aber nicht, wenn die Patientin sagt, sie ist mit einer kleinen Korrektur, was sie meint, vielleicht ist sie mit einer Plikatur zufrieden. Aber dann sage ich, ich bin der Falsche, da müssen Sie sich einen anderen suchen, der das macht. Ich mache das nicht, weil es am Ende, letztendlich, ich meine das auch wirklich so, der Patient muss zuerst zufrieden sein. Aber ich will auch zufrieden sein mit dem Ergebnis, was ich produziere und fabriziere. Das heißt, auch da ist eine klare Entscheidung. Ja, möglich, aber dann bin ich der falsche Partner. Da gibt es noch genug andere Leute, die eine Plikatur Ihnen anbieten mit deutlich kleinerem Aufwand. Aber das genügt meinen Ansprüchen nicht. Dann ist es auch gut. Ich berate sehr ehrlich und sage, bei mir geht es nur in diese Richtung und dann kann sich der Patient ja aussuchen. Ich empfehle ja so häufig immer Zweitmeinungen, Drittmeinungen, damit einfach gesehen wird, was passend ist für diese Patienten. Also nicht alles, was ich sage, ist wirklich jetzt auch, sollte als Standard genommen werden. Das wäre vermessen.
Die Zeit ist schon ziemlich weit fortgeschritten, aber ich habe da noch eine Sache, da würde ich gerne wissen, wie ihr das macht, weil Patienten, die sich ein Facelift machen lassen möchten, haben in der Regel eigentlich die meiste Angst auch davor, dass die Narben, die sie hinterher bekommen werden, insbesondere vor dem Ohr, wo man sie ja sehen kann, doch auffällig sein können, breit werden können, rot sind oder irgendwas. Was ist das Grundprinzip, womit ihr es erreicht, dass diese Narben unauffällig sind?
Also wenn ich da antworten darf,
Bitte.
wir operieren die Haut nicht. Die Haut ist quasi nur Öffnungsmedium
Ja, aber die
und
verheilt
dann
ja
gehen wir in
wieder.
das Gesicht hinein. Wir fixieren den ganzen Block an den anatomisch bedingten, also wie gesagt, logische Faszie, Temporalfaszie. Dort hängt im Prinzip das gesamte Gesicht dran. Die Haut ist nur abdeckende Maßnahme und der wichtigste Punkt, und ich denke, da sind wir uns alle wirklich einer Meinung, dass die Haut überhaupt gar keinen Zug haben darf. Und in der Sekunde, wo die Haut keinen Zug hat, wird auch die Narbenbildung sehr, sehr diskret sein, bis unsichtbar. Und nur wenn du wirklich Zug auf der Haut hast, dann wird sie rot, dann wird sie dick, dann wird sie breit, jedenfalls in unseren mitteleuropäischen Größen. Es beginnt natürlich schon bei der Schnittführung selber. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn man die Schnittführung einzeichnet, schon die Zugkomponente des Facelifts irgendwo mit aufzunehmen. Wenn man es nur einfach so blind aus der Hand rausmacht, sitzt plötzlich die Narbe einen halben Zentimeter vor der eigentlichen gewünschten Schnittführung und das kann auch nicht sein. Also auch da ist ein Planungsfehler meistens der Grund, warum die Narbe sichtbar ist. Aber wenn man das alles berücksichtigt, siehst du es so gut wie nicht. Wir wissen alle, ein Schnitt ist immer eine Narbe. Aber es ist entweder eine gute Narbe, eine schöne Narbe oder es ist halt eine breite Narbe. Oder es hat Gesetze, die jeder von uns kennt.
Bin ich ganz deiner Meinung. Ja, ihr Lieben, also ich fand das sehr interessant, mit euch über die Unterschiede und Nicht-Unterschiede eurer Techniken, die auf beiden Seiten zu tollen Ergebnissen führen, zu sprechen. Ich hoffe, das hat unseren Zuhörern auch viel Spaß gemacht und vielleicht auch Appetit auf den nächsten Podcast, der demnächst auch noch erscheinen wird. Da geht es um die Brust. Wird sicherlich auch eine ganz interessante Sitzung werden. Ich weiß noch gar nicht genau, wer das macht, aber das höre ich mir auf jeden Fall an und ich denke, ihr auch. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken. Das war eine tolle Stunde, die wir hier miteinander verbringen konnten und ich hoffe, dass wir viele, viele Informationen unseren Zuhörern zur Verfügung stellen konnten, die sie weiterbringen. Wolfgang, vielleicht hast du noch ein paar abschließende Worte für uns oder
Ach Gott,
für die
so ich als
Zuhörer.
Senior. Ich denke, Payman hat das heute wunderbar gemacht und wir haben auch eine wunderbare Gesprächsebene gefunden und ich denke, wir hatten auch diese wunderbare Transparenz. Trotzdem möchte ich einfach sagen, wenn man sich für einen Facelift-Operateur entscheidet, schauen Sie sich die Philosophie an, die der Mann hat. Wenn das mit den Begriffen von Identitätserhaltung, Jugendlichkeit und mit Langlebigkeit und mit Frische was zu tun hat, dann kann dieser Operateur auch dann Ihr Mann sein, zu dem Sie sich vertrauensvoll auch mit ihm auseinandersetzen können. Und ich kann mich nur bedanken bei euch und auch bei dem ganzen Publikum für diese schöne Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen.
Amen. Möchtest du dich auch noch
Ach,
verabschieden?
das war so ein schönes Abschließen. Da kann ich nichts mehr hinzufügen, außer zu sagen, ich danke euch, ich danke Franziska für die Organisation und Durchführung. Das ist ein tolles Projekt und ich hoffe, es geht weiter. Aber das war ein tolles Abschlusswort von Wolfgang, dem kann ich nicht hinzufügen.
Vielen, vielen Dank und bis zum
Danke.
nächsten Podcast der DGEPC.
Tschüss, vielen Dank. Schönen Abend
Tschüss,
euch noch.
ciao. Danke Wolfgang, danke Payman.
Danke, tschüss.
Ungeschminkt, der Podcast für ästhetische Chirurgie der DGEPC.